Aber ich glaube schon, dass sich immer auch der eigene und vielleicht auch einfach tagesabhängige Rhythmus von einem selbst auf einen Text überträgt. Und das macht es so verflixt, den manchmal vorzulesen. Also die Hasenprosa vorzulesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Mayröcker ähnlich ist. Dass das manchmal, wenn man irgendwie nervöser und unsteter oder instabiler ist, dass da tatsächlich irgendwie das Tempo und der Zug nach vorne dominiert. Und dann ja, hoffentlich eben gibt es im Text und durch den Text selbst Momente, wo man denkt so, okay, jetzt da bleibe ich kurz hängen und nur durch dieses Verweilen entsteht irgendwie eine kleine Ruhe oder so. Und ich glaube, die Mayröcker hat, und da fühle ich mich verwandt mit ihr, ein Bewusstsein dafür, wie viel Zeitlichkeit in Sätzen drin steckt oder so. Und dass man kann das drehen, aber die Hälfte davon ist offenkundig auch der Leserin überlassen und deren Lesetempo oder Tagesform.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Es war sehr heiß an dem Hochsommerabend, an dem Maren Kames und ich uns zum Gespräch trafen. Ich fühlte mich wie eine dicke, fette Fliege, die manchmal geräuschvoll nach Luft schnappte, leicht verlangsamt, aber sehr begeistert von Marens Art zu denken und zu sprechen. Ich also direkt vor ihrer Nase, leise summend, sie hakenschlagend als Hase verkleidet, der sogar die Staubwölkchen am Hintern mitbedacht und mitgebracht hatte. Hasenprosa heißt ihr dieses Jahr bei Surkamp erschienenes Buch, in dem ein Hase eine Ich-Erzählerin antreibt, manchmal dazwischen funkt, die Richtungen vertauscht, Verwirrung stiftet oder Dinge klarstellt. Alles auf einer gemeinsamen Reise durch Jahrhunderte, Kontinente, Zeiten, Sprachtemperamente, durch Familien- und Sternkonstellationen, mal in einem Strichflieger, plötzlich auf einem Hoverboard. Ein Kippbild zwischen Abenteuer und Memoir, Magie und Alltag heißt es im Klappentext und ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung für einen Text, der auch deshalb so wunderschön ist, weil er sich nicht zusammenfassen lässt. Das kann man auch über den ersten mitgebrachten Lieblingstext sagen, Friederike Mayröckers »Mein Herz, mein Zimmer, mein Name«, 1988 ebenfalls im Surkamp Verlag erschienen, der trotz aller inhaltlichen Widerrufe und Rätselhaftigkeiten, trotz aller Hakenschläge und Richtungsänderungen absolut einnehmend ist und die Leserin zur Hingabe verführt. Friederike Mayröcker ist in der Hasenprosa von Maren Kames so etwas wie ein Zweithase. Diese Formulierung leihe ich mir aus einer Rezension von Paul Jandl. Einige Sätze aus »Mein Herz, mein Zimmer, mein Name« werden explizit zitiert. Die Texte nähern sich aber streckenweise auch strukturell an, etwa in ihrem Umgang mit Zeitlichkeit. Mal tropft die Sprache, bis sie fast stillsteht, plötzlich rast sie, schwallartig. Kein Wunder also, dass wir lange über die Verbindungen zwischen den beiden Texten sprechen, darüber nachdenken, wie sie Profundes und Profanes mischen, Abstraktes und Konkretes verwirren, also dem Abstrakten die Maske des Konkreten verleihen und umgekehrt, wie es Friederike Mayröcker formuliert hat. Maren Kames kennt sich auch mit Rhythmen und Stimmen aus, das zeigen schon ihre früheren Texte »Halb Taube, Halb V« und »Luna Luna«, die an der Schnittstelle von Stimme, Sound und Raum wohnen. Die 1984 geborene Autorin und Übersetzerin liebt Musik, das weiß man, wenn man ihre Texte, die auch als Ohrwürmer bleiben, gelesen hat. Sie hat als zweiten mitgebrachten Text einen Song von Die Firma, Die Eine, mitgebracht. Weil wir hier keine Musik einspielen können, solltet ihr euch den Song in der Originalversion anhören oder ihn euch von einem Hasen vorsingen lassen. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Verzeiht uns den Fehler bei der Ankündigung des Songs, der zunächst 1996 als Single und dann 1998, nicht 2001, auf dem Debütalbum der Band »Spiel des Lebens, Spiel des Todes« bei La Cosa Mia Rough Trade veröffentlicht wurde. Also an einem sehr heißen Abend sitzt jetzt hier Maren Kames vor mir.
Hallo aus dem Sommerloch.
Stimmt, die Stadt ist gerade so leer, das ist ganz schön.
Ja, und mein Kopf auch.
Ja, meiner auch. Könnt uns jetzt dabei zuhören, wie wir mit leeren Köpfen über komplizierte Dinge sprechen. Mhm. Ich bin total froh, weil manchmal ergibt sich so durch Zufall eine Art Reigen. Das letzte Mal war Anne Weber hier zu Gast und hatte zwei Bücher dabei, die zu deinem Buch und auch zu einem der mitgebrachten Texte ganz gut passen. Mhm. Und sie hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat über so einen Text von Henri Michaux, ich lese ihn wie eine Fremdsprache, die ich nicht gelernt habe, aber verstehe trotzdem alles. Also jetzt so frei paraphrasiert.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe gerade in der U-Bahn, ich habe gesehen, dass es die Folge gibt und ich habe die gerade angemacht und ich habe nach dem Satz aufgehört und dachte so, fuck, den muss ich klauen.
Ja.
Weil genau, ja. Das hatte ich bei einem meiner mitgebrachten Bücher auch.
Ja, absolut.
Tolle Formulierung auch.
Total, total.
Danke, Anne Weber.
Ja. Ja, das ist so schön, dass du durch Zufall jetzt mein nächster Gast bist, meine nächste Gesprächspartnerin, weil es geht mir auch mit deinem aktuellen Buch so ein bisschen so, Hasenprosa, und eben auch mit einem der mitgebrachten Texte. Der ist von Friederike Mayröcker, Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. Mhm. Das ist irgendwie so eine ganz schöne Erfahrung, sich einfach so Texten hinzugeben. Das ist es vielleicht auch.
Da dachte ich sofort, das müssen die Texte aber auch können.
Ja.
Die sagen dann irgendwie so, leg dich mal hin oder leg dich mal in mich rein. Vielleicht braucht man so eine, also definitiv eine Offenheit oder Aktivierungsenergie. Aber ich glaube, irgendwie glaube ich schon ziemlich fest daran, dass Texte oder Autorinnenstimmen das aktivieren können.
Ja.
Dass man da hingeht.
Ja. Und weißt du auch, wie das geht? Also du hast ja jetzt diesen Text geschrieben. Wie macht man das?
Also ich glaube, eins der schönsten Dinge am Schreiben ist, dass da immer ein Rest bleibt, den man selber nicht versteht oder der geheim bleiben soll. Ich hatte mal so ein Gespräch, wo jemand auf eine ganz niedliche, naive, aber super interessierte Art und Weise eben immer noch mal nachgehakt hat. Aber wie geht das denn? Da ging es um Klang. Der hat sogar irgendwann mal gesagt, ja, wie schafft man es denn, dass Texte so sympathisch sind?
Ja.
Tolles Kompliment.
Ja, stimmt.
Es hat viel mit dem Sprachmaterial zu tun und mit dem Klangmaterial und mit einem Hören und mit Rhythmus. Und da muss ich sofort an eine Stelle aus dem Mayröcker-Buch denken. Soll ich die mal suchen?
Bitte.
Das Ding ist, ich habe das eben heute Mittag in der großen Hitze nochmal aufgemacht und dachte, oh, es kommt nicht an oder ich komme nicht rein. Ich finde, auch das dürfen Texte generell. Die sträuben sich eben manchmal oder man ist nicht in der richtigen Synapsenlage oder so. Also, das Buch, das ich mitgebracht habe, ich glaube in Anführungszeichen Original, ich habe so ein Sammelband, gesammelte Prosa, also mehrere. Und da habe ich den Text gefunden. Ich glaube, im Original ist der so an die 300 Seiten lang.
Ja.
Und ich wollte sofort dahin rennen zu meiner gesammelten Mayröcker-Prosa und gucken, ob der da unbedingt bitte, bitte, bitte drin ist. Weil ich habe über diesen Text gelesen, dass der verdammt nochmal aus einem einzigen Satz besteht. Die trickst natürlich auch. Also es sind ganz, ganz viele Kommas drin und so. Aber es ist völlig egal. Also man guckt ja auch so gerne beim Tricksen und so zu. Also ich muss jetzt quasi wirklich mittendrin anfangen. Den Waldteufel im Genick fange ich wieder zu arbeiten an, als ob gar nichts mehr würde, als ob gar nichts mehr sei, als ob gar nichts mehr ginge. Erst zerstreue ich alles, dann sammle ich alles zusammen, bin ganz illuminiert. Ich meine, in einem flammenden Zustand bei der Vorstellung, dass ich im Begriff bin, an einer wohlgeformten, langen Prosa zu arbeiten. Mit ein paar wenigen arrhythmischen Wechselschritten darin. Nun ja, das Arrhythmische ist nötig. Doppelpunkt, es ist ein Lockmittel, wirkt wie ein Lockmittel, ein Magnet, die Raserei, den Rausch anzubinden. Nicht wahr? Aber der Leser soll sich endlich einmal ergehen können in diesem Buch. Klatschmohn, unter den Windböen klatschend, ganz im Mittelpunkt seiner selbst und so weiter und so fort. Ach doch, sie sagt hier noch, also gleicherweise staccato, legato, kurz abgestoßenes Spiel einerseits, äußerst gebunden, sehr gebunden, gebundenes Spiel andererseits, kirschrotes Mieder, dann driftet sie wieder weg und weiter. Es ist wie so gleichzeitig der Versuch einer Beschreibung meines eigenen Schreibens und einer der Gründe oder eine Erzählung davon, warum ich dieses Buch mitgebracht habe. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren in irgendein früheres Notizbuch exakt diese Passage mit der wohlgeformten Prosa und dass man etwas schreiben möchte, was Länge hat und atmet und weitergeht, worin sich der Leser, die Leserin ergehen kann, inklusive aber dieser Synkopen und Brüche und Arrhythmien, eben vor Jahren mal aufgeschrieben und ich glaube ohne Quellenangabe. Dann ist dieses Buch, während ich an meinem eigenen geschrieben habe, reingewandert, auch ins Buch reingewandert und ich glaube, ich hatte schon angefangen, daraus zu zitieren oder irgendwie die Vorstellung, dass ich glaube, das könnte eine Zweitstimme, Mitstimme werden in meinem eigenen Text und bin dann irgendwann auf diese Passage gestoßen. Das ist so krass. Es ist mein längstes Buch bisher oder mein das mit den längsten, vollständigsten Sätzen. Es steht auch Roman drauf und eben Prosa, Hasenprosa. Aber genau, das war so ein einer der vielen magischen Momente, wo ich dachte, jetzt kommt genau das Buch, das ich gerade irgendwie gebraucht habe, auch fürs Schreiben und Weiterschreiben und dann noch mit dieser Passage, die ich eh schon, wie, ich glaube, ich habe mir schon gedacht, so ja, so soll es mal irgendwann sein. Das möchte ich auch mal.
Und wie ist es dann zufällig zu dir gekommen während des Schreibens?
Ich habe schon ganz, ganz lange ein Bild von ihr an meiner Wand hängen, neben dem Schreibtisch. Und das kommt aus einem Magazin, das heißt Wespennest. Das ist eine Wiener Literaturzeitschrift. Und die haben eine Sonderausgabe gemacht zu Friederike Mayröcker. Ich glaube, darüber habe ich Friederike Mayröcker kennengelernt. Ich glaube, das war so 2004, während ich ein Praktikum bei einem Leipziger Stadtmagazin gemacht habe. Und das war zufälligerweise während der Buchmesse. Und dieses Magazin hat sich einen Stand geteilt mit dem Wespennest. Und Walter Farmler hat mir damals dieses, oder ich habe es aus dem Regal gegriffen, weil da auch so eine völlig fantastische Fotografie von ihr vorne drauf ist, auf der sie ein bisschen aussieht wie ein Geist, also wie eigentlich ein Lichtfleck. Und innen drin, die Fotos sind auch einfach mega. Und da sitzt, also genau, sie sitzt so im Zentrum der überbelichteten oder überblendeten, wie so dann über sie herstürzenden Papier, Kübel, Bücher, Hefte und so weiter und ist aber wie so im Auge eines Sturms so ein ruhender, schwarzer, in sich versunkener Mittelpunkt im Bild. Und unter dem Bild steht das, was bei mir im Buch jetzt, ich sag immer Vorsatzzitat, also bevor mein Text anfängt, da stehen drei Zitate und eines davon ist von ihr und heißt: Das verzweigte, verzwergte Gehirn behielt alles für eine Weile, dann ließ es alles wieder los, Ausrufezeichen. Und dieses Vorsatzzitat war ganz, ganz früh, also sowieso auch diese Dreierkonstellation aus Zitaten war ganz früh da, noch bevor ich wusste, wo der Text hingeht oder ich mit dem Text hin will und so weiter.
Ich möchte das nur genauer erklären, das sind zwei Songtexte und dieses Zitat von Friederike Mayröcker.
Ja.
Die Frage war, wie es sozusagen jetzt im aktuellen Schreiben wieder zu dir gekommen ist.
Genau. Also ich habe festgestellt dann, nachdem ich dieses Vorsatzzitat da in meinem Manuskript drinstehen hatte, wo ist das Heft? Ich will noch mal diese ganzen Bilder angucken. Ich konnte mich auch nicht dran erinnern, ob da Texte drin sind oder nicht. Und ich habe dieses Heft gesucht und ich habe es nirgendwo gefunden. Ich kann es bis heute nicht richtig, check's nicht so richtig, wann ich das aussortiert haben sollte. Aber es ist bei einem von vielen Umzügen irgendwie weggegangen und ich habe mir das dann, und ich glaube, da war sie gerade gestorben. Im Juni, hilf mir, 21.
2021, ja, würde ich sagen.
Und dann habe ich mir dieses Heft antiquarisch, ich glaube, es hat 56 € gekostet, war mir scheißegal, habe ich mir bestellt. Ich bilde mir auch ein, es ist das allerletzte, das man hat kriegen können. Und da war, also da sind ein paar richtig tolle Essays über ihr Schreiben drin. Und da wurde mein Herz, mein Zimmer, mein Name erwähnt. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann kam das da rein.
Und in deinem Text ist es auch nicht nur dem Text vorangestellt, sondern du rufst Fritzi auch regelrecht an. Also du fängst an, so einen Dialog. Ah ja, nicht ein Dialog, aber...
Ja doch, kann man schon sagen. Also ich glaube, es gibt eine Stelle, wo ich sie direkt anspreche und dann eben auch Fritzi nennen. Bin mir nicht mehr sicher, steht noch drin, darf ich dich Fritzi nennen?
Ja, ne? Ja, steht da noch drin. Und dann steht da auch noch sowas wie, und schreibst du mir jetzt auch noch einen Roman?
Da, wo du bist. Jetzt geht es dir gut, da schreibst du mir ein Buch von da. Aber Fritzi spricht nicht mehr. Genau, wobei dieses Vorsatzzitat ist eben, ich glaube, das gibt es nur in diesem Magazin. Und alles, was sonst in der Hasenprosa von ihr auftaucht, ist aus Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. Und da wird sie, also gegen Ende vor allem, weil ich ganz stark das Gefühl hatte, das ist ein Buch, also steht das bei dir auch drunter? Da ist eine Zeitangabe.
Ja. Da steht Wien, 3.2.1986 bis 11.1.1988.
Ah, guck, doch 2 Jahre. Ich war mir nicht mehr sicher. Aber ich finde, bei der gerät die Zeit auch völlig aus den Fugen. Ich habe gerade gedacht, vielleicht hat sie es auch in 3 Monaten geschrieben. Hätte man sich auch vorstellen können. Ich meine, die war da so um die 60 oder vielleicht sogar genau 60.
62 habe ich nachgerechnet. Die ist 1924 geboren. Und 88 ist es erschienen, ja.
88 ist es erschienen und was war jetzt nochmal die Schreibzeit?
86 bis 88, also hast du recht, in ihrem 60. Jahr.
Ja.
61. Jahr hat sie begonnen, das zu schreiben.
Und ich hatte das Gefühl, also ich glaube, das tut sie mehr oder, also es tut sie in vielen Büchern, aber ich hatte das Gefühl, da geht es schon auch ganz viel ums Altern, ums Älterwerden, um das Vergehen der Zeit, um Erinnerungen und die Lückenhaftigkeit davon und wie man darüber irgendwie eigentlich das Ich vergisst oder gar nicht genau weiß, wer war man denn, was ist die sogenannte Lebensgeschichte und so weiter, was auch einfach gleichzeitig mit ein Schlüssel dafür ist, warum sie schreibt, wie sie schreibt oder so. Vor allem, ich weiß nicht, ich kann das schlecht beziffern, so im letzten Fünftel oder Viertel von meinem Buch, das gehört im Prinzip einer meiner Großmütter. Und deren Schwermut auch und deren Hadern mit dem Alter und dem Altsein und dem Älterwerden. Und ich konnte mich damit verbinden, weil ich so, naja, wie so eine Klischee-Jahreszahl auf die zugelaufen bin, während ich ein Buch geschrieben habe, nämlich die 40. Und habe aber eben, also ich, ja, eigentlich wollte ich sagen, dass der letzte Teil gehört meiner Oma und ich schreibe da sehr intim über sie und hatte das Gefühl, ich kann mich auf Friederike Mayröcker stützen, während ich über das Alter und über ihr Altern schreibe, was ja immer noch etwas ist, was ich so in der Form nicht erlebt habe oder nur von außen. Und dafür brauchte ich die. Abgesehen davon, dass ich den lebendigen Beweis dafür habe, dass man mit so einer dicken, fetten Sprache so einen langen Text schreiben kann.
Ja, also ein paar Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, der erste, man kann ja nicht sagen der erste Satz, weil es ist ja alles ein Satz, aber es beginnt so, die Psyche wird in das Alter hineingerissen. Wir machen pausenlos Lebensfehler, sage ich zu meinem Oberbeichtvater. Es kommt auf den ersten Satz an, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater. Auf den allerersten Satz, kannst du das verstehen, mit was für einem Satz ein solches Buch anfängt, sage ich, darauf kommt alles an. Und ob es den, der das erste Blatt aufschlägt, zum Lesen zwingt, zum Lesen und Weiterlesen, darauf kommt es an. So, und dann ist es eben alles ein Satz. Also ich finde erstens,
es ist wahnsinnig geil, lustig, ne? Zu sagen,
es ist kommt eben genau
auf den allerersten Satz an, wenn man über 362
Kannst du das verstehen?
Ja.
Ich bin bin gerade dabei, aber ich rede auch über das, was schon da ist. Oder man weiß eben auch nicht, wann sie dieses Ding, also wann sie welches Element geschrieben hat. Also es ist so ein Labyrinth, in dem man sich total toll zurechtfindet, finde ich. Weil man findet auch immer wieder Dinge, aber eben an unerwartbaren Stellen so.
Also, absolut, ja. Absolut. Und das Zweite, was mir dazu einfiel, Rosa ist eine der Figuren in diesem Buch, ist streckenweise denkt man ihre Mutter, dann aber weiß man nicht, ob es auch ein Teil von ihr selbst ist. Und diese Figur ist halt sozusagen noch viel älter und mit dem Sterben beschäftigt und reflektiert eigentlich die ganze Zeit darüber, wie es ist, wenn man alle Erinnerungen und jede Sprache und so weiter verliert. Mhm. Also eigentlich vielleicht auch sowas, was eben auch die Angst vor dem Sterben ist. Das fand ich auch so toll, dass die Figuren, die da auftauchen, also es gibt Rosa, es gibt Wilhelm, einen Freund, der ihr Briefe schreibt, es gibt den Ohrenbeichtvater und X.
Stimmt, und X gibt's, ja.
Und dann gibt es noch, ab und zu taucht so eine esoterische Schwester auf, aber das sind eigentlich...
Siehst du, die kenne ich gar nicht, weil, ach genau, wir müssen noch einen Disclaimer, oder ich habe überlegt, ob wir das machen oder nicht, ich mache es jetzt einfach. Das ist so eine Mischung gewesen aus Notwendigkeit und Witz, wieso, ach wie gut, dass keiner weiß, dass ich dieses Buch, dass ich auch wirklich so solitär als Mitreferenz und Mitsprecherin benutze, ich habe das gar nicht zu Ende gelesen. Und genau, ich finde aber auch, es ist ein Text, der einem das erlaubt.
Absolut.
Und ich wüsste gar nicht, ob ich den Text noch besser kennen würde, wenn ich eben die einfach Quantität an Seiten, die da noch fehlt, auch gelesen hätte. Das war auch so ein Moment. Ich glaube, da hatte ich eben schon angefangen zu zitieren. Ich habe heute leider keine Stelle mehr gefunden, aber ich weiß, dass sie in diesem Text, mindestens hier, ich weiß nicht, ob woanders auch noch, auch darüber spricht, wie schön sie das fände und wie sehr sie sich das wünscht, dass jemand ihre Texte zitiert. Und dass das doch, es gibt fast keine schönere Vorstellung, als dass jemand abschreibt und mitschreibt, was man selbst geschrieben hat.
Ja.
Und da
ja.
dachte ich so, okay, let's go.
Ja, voll. Ja, das ist in diesem Text. Und gleichzeitig kriegt sie dann auch immer so Angstmomente, wo sie sagt, ist nicht all das, was man schreibt, immer nur abgeschrieben.
Ja. Ja, ich finde, da steckt eine extreme Bandbreite an Emotionen und Denkvorgängen und Verhältnissen zum eigenen Geschriebenen drin.
Absolut. Also es ist eigentlich auch ein Buch über das Entstehen dieses Buches. Mhm. Und das Tolle ist, eigentlich widerspricht sie sich ständig.
Ja?
Ja. Also es kommen ständig Aussagen, die dann 2-3 Seiten später absolut widerrufen werden. Also es ist wie dieser innere Widerstreit, der da so, der da gezeigt wird. Mhm. Ich hatte da so eine gute Stelle. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die finde. Und zwar Wendelin Schmidt-Dengler. So ein österreichischer Literaturwissenschaftler.
Ja.
Der hat auch einen Text in dem Wespennest. Wenn ich mich recht erinnere. Der hat sich zu genau diesem Roman Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich alles Besteck der Literaturwissenschaft bei diesem Text nicht funktioniert. Also es gibt da eben keinen archimedischen Punkt, von dem ausgehend man irgendwie da irgendwas erklären könnte. Und dann sagt er, was sich als Gedankengang für einen Satz gut anhört, wird durch den nächsten widerrufen. Es ist, als würde unsere Leserichtung dauernd geändert.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Das ist jetzt aber auch, vielleicht liegen jetzt diese beiden Texte, also deine Hasenprosa und eben das von mir jetzt gerade erst aktuell gelesene Buch von Mayröcker, die liegen jetzt natürlich irgendwie so übereinander. Aber den Eindruck hatte ich in deinem Text auch.
Das kommt vom Hasen.
Ja. Der Hase. Ich will nur kurz eine Sache sagen, bevor ich dich frage, wie du auf den Hasen gekommen bist. Paul Jandl hat in einer Rezension für die NZZ so schön gesagt, dass die Mayröcker eigentlich wie ein Zweithase ist.
Ich habe das so krass, ich war richtig gerührt. Ich musste das auch sofort, ich habe mit meiner Lektorin währenddessen SMS geschrieben Und seitdem nennen, also sie hat irgendwann angefangen, aber weit nach, also was heißt weit? Wie alt ist das Buch jetzt? 4 Monate draußen oder so? Die hat irgendwann ziemlich zufällig mich plötzlich Hase genannt. Da meinte ich sofort so, hä, hast du mich schon mal Hase genannt? Nee, ich hab's jetzt mal probiert. Ich habe mich auch gleich gefragt, ob es übergriffig ist. Ich meinte so, nee, überhaupt nicht, bitte mach weiter. Und dann haben wir da so, nee, genau, nachdem wir beide ungefähr gleichzeitig Jandl gelesen haben, kam natürlich der Zweithase dazu. Und dann sagt der also Paul Jandl sagt auch, die fungiert als so etwas wie ein Zweithase. Und dann kommt noch sowas wie ein nahezu durchsichtiger Engel oder so.
Als Inspiration. Ah, warte mal, ich suche
das. Ich fand es so fantastisch. Also es ist so, wie so, wenn du jemandem dabei zugucken kannst, wie ihm also vermutlich beim Lesen das Herz aufgegangen ist und er schafft es, in so einem oft trockenen, drögen Text wie einer Buchrezension da mitzugehen und dann ein eigenes Wort dafür, also zwar, mega toll. Also ich fand die richtig schön, die Rezension. Ist ganz selten bei mir so.
Ah, er hat gesagt, die österreichische Autorin ist darin etwas so wie ein Zweithase, ein fast durchsichtiger Engel der Inspiration.
Ja. Hammer.
Ich wollte von dem Zweithasen zurück auf den eigentlichen Hasen im Buch.
Ja, der, also prinzipiell ist er im Schreiben zu dem geworden, was er jetzt ist. Oder die verschiedenen Hasen, die er bedient. Der hat ja mehrere Hasen in sich. Oder also einfach mehrere Funktionen und Effekte oder Impulse und so.
Stimmt, der wandelt sich.
Genau, der wandelt sich überhaupt nicht stringent oder nachvollziehbar, aber das soll er auch nicht. Also ich glaube, der bringt da Leben rein, weil er ein lebendiges, wendiges, bewegliches Tier ist. Aber auch, weil er diese Ich-Erzählerin konfrontiert und ins Gespräch bringt oder ins Weiterreisen. Und ich habe schon auch währenddessen, glaube ich, festgestellt, dass der einfach eine ganze Menge an ziemlich tollen Gegensätzen in sich vereint. Der kann wild sein, aber auch zärtlich. Der hat was Metaphysisches an sich, aber auch was super Konkretes. In meinem Fall kann der streng und neumalklug sein, aber auch richtig dumm.
Es ist ja oft schwierig in Texten, wenn man bestimmtes Material hat, was man vermitteln will. Und wie zeigt man das jetzt? Mhm. Und an manchen Stellen ist er halt auch so ein Angeber. Also der dann also so ein bestimmtes Wissen darlegt und dann sagte ich, der Ich-Erzählerin, ja, der alte Angeber hat uns hier was präsentiert.
Sagt sie, glaube ich, einmal, aha, sagte ich. Angeber, dachte ich.
Ja, genau.
Da erzählt er von seinem Stern. Da erzählt er vom Sternbild Alpha Leporis, dem Hasensternbild, der in der westlichen Hemisphäre leider höchstens irgendwie so zu Beginn des Winters zu sehen ist, aber nee, warte mal, guck, jetzt habe ich, das Sternbild heißt Lepus und der Zentralstern, der größte und leuchtendste, heißt Alpha Leporis. Und über den bricht er in ein Referat aus. So, und das geht, also ich habe irgendwann auch mal überlegt, ob die ein ungleiches Paar sind, aber das stimmt irgendwie nicht. Also ich finde, die vereinen auch ziemlich viele Dinge, die eben, also sie wechseln sich nur damit ab, wann sie was rausholen oder so. Und das Timing ist ganz gut zwischen den beiden. Und ich habe natürlich am Anfang, also der war ganz von Anfang an da. Der Text hieß auch schon nach 15 Seiten oder so Hasenprosa. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber noch gedacht, keine Ahnung, was habe ich mir da ans Bein gebunden oder wie soll ich das durchhalten? Ich glaube, ich habe es dann unter anderem dadurch gelöst, dass er einfach, also die sind so die zweite Hälfte dieses Textes in einem Strichflieger unterwegs, was ein praktisch unmögliches Flugobjekt ist, das aber auch eine Bordtoilette besitzt und gelenkt wird. Und der hangelt sich zur Bordtoilette, ist dann irgendwann einfach weg. Und dann stellt sie fest, der hängt gerade an so einem Sternzack und versucht sich an ihm hochzuhangeln und stellt sich dann auf einen Stern und da hält er eigentlich die krass angeberischste Rede über sich selbst. So, es ist ein richtig fetter, selbstverliebter, ich erkläre mich mal eben kurz für alle Welt, Monolog. die fällt dann immer in ihr eigenes Denken und Erinnern zurück. Und das geht auch, das lässt er sie auch über mehrere längere Strecken machen oder so. Und dann funkt er dazwischen kurz, verschwindet wieder oder... Und dann ist er aber auch eben wieder der Bogen, zu dem es zurückgeht und mit dem es dann weitergeht oder so.
Da ist vorher so eine so ein Teil, wo die Ich-Erzählerin versucht, sich zu erinnern und versucht, so die Familie, die eigene Familienkonstellation klar zu machen. Aber es gibt von da aus auch Abschweifungen. Aber ich muss es vorher vorlesen, damit man versteht, wie der Hase das unterbricht. Stein und Wasser und Holz und Glas. Die Gelegenheiten, die Reisen, das Vergessen, Wiederholung. Der Wind beim Radfahren, die Pausen, das Rauchen. Mein schwerer Kopf und ein hohles im Herz. Auch das wohnte da, es war groß und gefährlich, voll Bluesmusik, die nass war mit Trompeten. Sowieso die Musik. Wie klar mir mein Vater einstmals gewesen war und dann die sich auftunenden Fragen, ein zweites Klaffen. Später deren genauso erstaunliches Versiegen, leicht verzögert zu seinem irgendwann nahezu vollständigen Verstummen. Die Zeiten des Wachsens meines Herzens und die Zeiten seines Schrumpfens und wie in diesem Moment eine seltsam kelchförmige Feder ganz langsam an meinem Fenster vorbeischwebt.
Jö, yeah,
rief der Hase.
An der unangemessensten Stelle.
Genau. Komm wieder hoch da, er summte. Was summst du denn jetzt, fragte ich, als ich halbwegs wohlbehalten aus der Tiefe zurück war, mit vom Erinnern noch klatschnassen Haaren und ganzwegs besudelter Bluse. Immerzu sickerte er mir überall hinterher und voraus. Er ging mir so sehr auf die Nerven. Ich raffte mich auf und riss mich zusammen. Ich muss noch weiterlesen, weil es ist so schön. Hab ich ein gutes Herz, fragte ich. Ist es voll genug? Es geht, beschloss der Hase, normal. Verhältnismäßig durchschnittlich in der Gesamtgröße, ein bisschen mickrig im Durchmesser. Radar eher provinziellen Ausmaßes, das zeigt sich an der Flexibilität und Spannweite der Klappen. Ein Privatherz, offenkundig, stabiles Material, handfest, etwas wie Kork, belastbar zumindest im überschaubaren, unmittelbaren Kraftfeld. 8 PS, rechts hinten sehe ich, fehlt ein Stück. Da ist es verdächtig rundlich und angeschrumpelt, kaum offen wie angeduckt. An der Stelle vermutlich ein paar Mal gestaucht und gefrostet. Farbton, braun, violett, nichts Besonderes, bis auf den ansatzweise mintfarbenen Schimmer im Herzinneren. Da setzt die Einbildung, vermutlich ein wenig getrübt insgesamt, aber deutlich im Banalbereich der Aufregungsskala von Herzensangelegenheiten. Alles in allem mehr ein Stuben- und Hausherz, kein Herz von Welt. Wie beleidigt ich war. Siehst du, wiederholte der Hase, provinziell. Du brichst mir das Herz, Hase, sagte ich. Das wächst wieder, sagte er. Zäh ist es ja. So schön. Wirklich sehr, sehr schön. Hältst du das aus, wenn andere deinen Text lesen?
Ja, also es kommt drauf an. Bei dir ging es sehr gut. Das war auch das erste Buch, wo ich wirklich konsequent Hasennotizbücher geführt habe. Es sind nur 4 geworden. Ist ja auch nicht so ein dickes Buch. Aber ich kam mir schon schwer wie eine Schriftstellerin vor. Mehr als bei den beiden vorherigen, wo es irgendwie eher so ein Klauben und Kollagieren und Komponieren und Bauen war oder so. Teilweise auch aus wirklich bestehenden Dingen und Textfetzen oder Figuren oder so. Und bei dem Buch habe ich tatsächlich pretty much vorne angefangen und hinten aufgehört und Satz für Satz. Ich hatte keine Sätze, auf die ich zurückgreifen konnte oder so. Nachdem das geschrieben war und lektoriert war und im Druck war und so, in Vorbereitung auf Bühnengespräche, weil, also genau, es ist so struppig und wild. Ich hoffe, es ist trotzdem auch einfach sehr fein. Aber ich habe bei dem Buch, glaube ich, die größte, ja, so Bammel und Widerstand im Drübersprechen. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Vielleicht schon irgendwie auch von der Epik oder so. Jedenfalls habe ich dann angefangen, mir eine Art Denkbuch für Bühnen zu schreiben, das ich noch nie verwendet habe. Aber hier haben wir ja auch anders Zeit oder so. Und jetzt liegt es gerade vor mir. Ich weiß auch nicht, ob es die richtige Seite ist, aber da stehen so ein paar Gegensätze oder Elemente vom Hasen. Widerständigkeit, Zärtlichkeit, Frechheit, Kühnheit, Angst. Ich glaube, es ist auch genau die Mischung aus Mumm und Mut. Und also ich meine, den Angsthasen kennt jeder. Und er hat halt beides. Rastlos und versunken steht hier noch und weise und ahnungslos. Widerständigkeit durch Unberechenbarkeit. Zärtlichkeit allein durchs Fell. Zartheit, Behutsamkeit, treu und neugierig. Schnelligkeit und Verweilen. Instinktiv, souverän, weich. Fahrig, nervös, schreckhaft. Bla, bla, bla.
Nee, ich hatte auch den Eindruck, dass der Hase ist oft so ein Motor und dann verlangsamt er wieder was. Also der macht was mit der Textstruktur. Mhm. Also Zeit spielt eh in dem Text eine große Rolle. Und irgendwie durch seine Interventionen kommt das.
Ja.
Und manchmal schilderst du auch Sachen in Zeitlupe und dann gerät das wieder in so eine Raserei. Mhm. Und das ist auch, weil ich ja gerade Mayröcker gelesen habe, das ist in diesem Text auch so. Man denkt am Anfang so, okay, man lässt sich darauf ein, das ist wie so ein Rhythmus, aber das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Das ist manchmal, an einer Stelle sagt sie, ein tropfender Rhythmus und dann gerät es wieder so ins Rasen. Also wenn man versucht, das laut zu lesen, weiß man das irgendwie intuitiv. Mhm. Und das ist in deinem Text auch so und auch vieles Überraschendes kommt durch den Hasen. Auch in der Hasenprosa, man kann sich eigentlich nicht darauf verlassen. Also ich finde auch, dass er sehr heterogene Teile in sich hat. Man denkt vielleicht nach dem ersten Teil so, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie verwirrt ich werden soll. Mhm. Und dann kommt aber wieder was ganz anderes. Mhm.
Und am Ende wird es, finde ich, ganz ruhig. Mhm. Also vor dem Finale. Als wäre da irgendwas bei sich angekommen. Aber ich glaube, in solchen Kategorien mag ich den Text auch gar nicht beschreiben. Aber ich glaube schon, dass sich immer auch der eigene und vielleicht auch einfach tagesabhängige Rhythmus von einem selbst auf einen Text überträgt. Und das macht es so verflixt, den manchmal vorzulesen. Also die Hasenprosa vorzulesen, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Mayröcker ähnlich ist. Dass das manchmal, wenn man irgendwie nervöser und unsteter oder instabiler ist, dass da tatsächlich irgendwie das Tempo und der Zug nach vorne dominiert. Und dann ja hoffentlich eben gibt es im Text und durch den Text selbst Momente, wo man denkt so, okay, jetzt da bleibe ich kurz hängen und nur durch dieses Verweilen entsteht irgendwie eine kleine Ruhe oder so. Eines der verflixten Dinge am Autorinnensein heutzutage mit so vielen Lesungen und Events, man muss ja dann auch immer dankbar sein, wenn man sie hat, aber es ist wirklich nicht so einfach. Also ich denke ganz oft irgendwie vor einer Lesungssituation, auch währenddessen sehr oft, it's too much. Das ist jetzt gerade zu viel Schnelligkeit, die durch meine oder einfach ein Tempo wird durch die physische Stimme und das Lesetempo vorgegeben, bei der wahrscheinlich irgendwie der eine oder die andere im Publikum nicht mitkommt. Und das kann man eben im Lesen selbst justieren. Das ist das eines der geilen Dinge daran. Mhm. Und ich glaube, die Mayröcker hat, und da fühle ich mich verwandt mit ihr, ein Bewusstsein dafür, wie viel Zeitlichkeit in Sätzen drin steckt oder so. Und dass man kann das drehen, aber die Hälfte davon ist offenkundig auch der Leserin überlassen und deren Lesetempo oder Tagesform oder, ja.
Da gibt es auch ein tolles Zitat aus dem Text von Mayröcker, was du eingebaut hast in deinen Text zu der Tagesform. Da ist es wieder, das Wundern. Dann mein umgehendes Verwenden des Wunderns, Benutzen, Hinhalten seines Wunderns, das ja eigentlich ganz für sich bedenkenlos am kleinen Teich vor sich hingemurmelt wurde. Ich halte das Wundern meines Vaters in den Terrassen- oder Gartenhimmel über meinem Text. In meinem Kopftext, Textkopf, wie vor einer Tapete oder einem Horizont und prüfe, ob es farblich passt, halte mit dem ahnungslos geäußerten, unbedarft nach außen gelassenen Wundern eigentlich den ganzen Papo hier hinein, wie zuvor seinen Vater, seinen Sohn und so weiter. Jetzt kommt ein Zitat von Mayröcker. In einem glühenden Ausmaß sage ich, und dann sagst du hier, schreibt Friederike Mayröcker, alles hängt in einem glühenden Ausmaß von unserer Tagesdisposition ab. Ob wir in einer aufgewühlten Stimmung sind, um diese unsere Schreib- und unsere Lebenssituation meistern zu können, in einem glühenden Ausmaß im gegenüberliegenden glühenden Fenster die Morgensonne, schreibt sie. Und auf ähnlicher Route, das ist jetzt wieder dein Text, geraten solche ahnungslosen Momente sowie die Menschen, die daran dranhängen, hier in diesen Text hinein, als Momentmenschen an Ösen, Anhänger an verschiedenen Enden eines von mir gefügten, ineinandergesteckten, meinetwegen für den Moment gut verleimten Mobiles und werden dadurch fast dingfest vom Pappo, das Wundern, vom Opo, die Knete, mein Bruder als Baum, hier die Salatsamen, Seidenschals, eine Teekanne, dort ein paar Flügelkiemer, Blindwühler, eine Seefeder, mehrere etwas zu schwere Vasen, dazwischen ein grüner Vogel und so fort.
Das ist eigentlich auch eine ganz gute Zusammenfassung vom Buch. Vor allem in diesen Teilen, es gibt so zwei Räume, die sich plötzlich auftun in dem Buch, in meinem. Der erste heißt Schalltoter Raum und der zweite heißt Scheintoter Raum. Und ich glaube, im scheintoten Raum ist die Fritzi Mayröcker schon ganz schön angekommen, beziehungsweise da kommt sie richtig rein, eben mit solchen poetologischen Stellen, weil dieser scheintote Raum einer ist, in dem sich mein Text auch mehr als an anderen Stellen aus sich selbst rausstülpt und anfängt, über sich nachzudenken. Und ich habe auch jetzt, wo du es vorgelesen hast und mir in Erinnerung gerufen hast, merke ich nur, da kriegt mein eigenes Schreiben schon einen heftig nahen Klang zu Mayröcker. Und ich glaube, wollte ich aber auch. Also um mich da drauf hinzuschreiben und reinzuschreiben und so. Ich gehe dann schon stellenweise wieder weg von dem Ton. Aber es sind gerade also diese beiden Räume, die da so aufploppen und auch irgendwie wie so ein bisschen seltsame, gerade denke ich irgendwie Tannen, struppige im Text, also in der Erzählung mit dem Hasen, die auch da nicht ganz unterbrochen wird oder so. Diese beiden Räume sind tatsächlich Fließtexte, während der Rest vom Text relativ viele Absätze hat. Aber da ist wirklich so auf Schwall angelegt. Ja. Kompliziert vorzulesen, aber du hast dich da gut durchmanövriert.
Ich hab's versucht, ja. Diese Textstelle macht auch ein bisschen Lust darauf, wie eben so wie so ein meanderndes Denken und Schreiben eigentlich auch zeigt, wie hier mit Erinnerung und mit so autofiktionalem oder autobiografischem Material, also wie du versuchst eigentlich in dem Text eine andere Form von Autofiktion zu bauen. Mhm. Also weil da kam jetzt gerade der Papa und der Opa und so weiter vor und der Bruder. Also es sind schon so Figuren, die ab und zu auftauchen und vor allem zwei Großmütter und eine Großmutter im Besonderen. Aber es ist halt nie so eins zu eins. Das Ich wandelt sich, also das Ich ist auch mal eine Larve oder so, also kann sich auch verwandeln. Und die Figuren, die hier gezeichnet werden, da sagst du auch an einer Stelle, es wäre ganz schön, wenn man wie so bei so einem Bild nochmal so da drüber wischen würde.
Die suche ich gerade, ja. Wie mit der Handkante, hat Roland Barth ja längst gesagt. Genau, das ist eben aus diesem scheintoten Raum, der, glaube ich, tatsächlich am ausdrücklichsten poetologisch ist. Und dann sagt die da an einer Stelle, aber wie bleibt, was ich scribble, schief und kursiv? Eine Schraffur. Ich möchte euch hinmalen, Oma, Opa und Oma, Opa. Dann mit der Handkante darüber wischen, Ma, Flo, sodass nur Skizzen bleiben mit verschmierten, schemenhaften Rändern. Die Inschrift und das Auswischen, beides in einem. Genau, dann denkt sie darüber nach, dass sie, also wie es gelingen kann, dass das eben nicht zur Kathedrale wird. Kein festes Mauerwerk, kein kalter Stein, der so bleibt und sich nicht verändert. Und genau, wenn es Gefahr läuft, Kathedrale, Geschichte, Sakralbau zu werden, umzustoßen, umzuschubsen und die auf ihm befindlichen Figuren, Formationen nicht zur Imago werden zu lassen, schon gar nicht zu Statuen oder kaltem, monumental gefügten Steinen, an dem für die kommenden Jahrhunderte Tautropfen abperlen, vereinzelt Kriechtiere und Asseln auf- und abwandern, an manchen Tagen ein Wind durchs Gemäuer geht und sich sonst nichts bewegt, stattdessen ein in sich bewegliches Gefüge ins Gleichgewicht zu heben, im Gleichgewicht zu halten, mit Winkeln, Nischen, Buchten, in denen die Mehrdeutigkeiten, Diskontinuitäten nisten, nach Belieben ein- und ausgehen und zeitweise entwischen wie unzuverlässige Geister, ein fragiles Modell in meinem Handteller oder Mobile zwischen meinen Fingerspitzen, wie kann ich das offen halten, wie hält sich das? Also es ist im Prinzip auch ein Nachdenken über die, im Kern jetzt vielleicht nicht so offensichtlich an der Stelle, aber auch über die Verantwortung darin, wenn man über lebendige Menschen schreibt. Beziehungsweise, ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass die vier Großeltern schon die Hauptfiguren in diesem Text sind.
Und die schon tot sind.
Genau, und der einzige lebendige Mensch ist mein Bruder, der Bruder im Text. Das war aber auch anstrengend, du. Also, aber auch schön.
Und sowieso hat man bei dem Text den Eindruck, dass du alles, was so an dir vorbeifliegt, vielleicht auch während des Schreibens irgendwie in den Text mit hinein darf.
Nicht alles. Nee, aber ja, es alles soll so sein wie. Also es soll, auf, genau, ich, an einer Stelle steht das, glaube ich, auch relativ ausdrücklich, das Profunde und das Profane oder das zufällig Vorbeisegelnde und das tief eingesessene Tiefe. Und ich wollte so ein, ja, also genau, mobile, ein Gleichgewicht herstellen zwischen diesen Dingen. Kennst du Sheila Heti oder Shayla Heti? Ich finde die unter anderem deswegen so toll, weil kein Buch dem anderen gleicht und die immer, also für jeden Text eine neue Form erfindet oder erfinden muss. Aber sie hat eben mal gesagt, so im Endeffekt geht es darum, einen Text zu schreiben, der sich anfühlt, wie sich mein Leben anfühlt oder das Leben durch meine Augen. Und das hätte mit Geschichten im Sinne von linearen Narrationen im Prinzip nichts zu tun. Und ich, also es gibt auch so viele andere verschiedene Formen und Förmchen, über die sich das herstellen lässt.
Bevor wir jetzt zu dem zweiten Text kommen, den du mitgebracht hast, wollte ich, den wir noch gar nicht erwähnt haben, will ich doch noch mal kurz über Mayröcker sprechen, weil was ich an dem Text auch so toll finde, ist, dass man, das klingt ja jetzt erstmal krass, 362 Seiten, ein Satz, ständig sich widersprechende Dinge, ständige Abschweifungen. Also man stellt sie sich auch ganz oft so vor, wie sie da sitzt und dann kurz aus dem Fenster guckt und da passiert wieder irgendwas. Es gibt immer nur so Andeutungen von Narrationen, eigentlich immer nur so kleine kurze Augenblicke. Dann schwimmt der Text wieder ganz woanders hin. Und er hat aber wie so immer wiederkehrende Sätze, die so mantraartig auftauchen. Und die sind wirklich wunderschön. Ich musste mir die alle rausschreiben. Also die sich für mich am meisten wiederholt haben oder die ich mir so notiert habe. Zum Beispiel kommt immer wieder vor, ich vergehe vor Armut, Strafe und Sehnsucht. Und dann sagt sie, ein Schritt vor, zwei zurück. Das kommt auch immer wieder.
Einige sehr helle Stellen mischen sich mit einigen, sehr dunklen.
Einige sehr dunkle Stellen mischen sich mit einigen sehr hellen Stellen, wie die Farbe der beiden Blumensträuße im Fenster.
Ja.
So schön. Und das bringt mich jetzt nochmal auf deinen Text zurück, das kommt auch mehrfach vor, also dem Abstrakten die Maske des Konkreten verleihen und umgekehrt.
Also das war auch so ein Ultra-Connection-Moment. Ich glaube, das hat die immer, aber weil, also das sind im Prinzip wie so Enzephalogramme oder so, die schreibt. Und da spielt jede Hirnbewegung eine Rolle und darf es aber auch. Und eben, genau, das Banale steht neben dem Großen oder so. Und sie kommt aus einem Gedankengang, Hirnvorgang auf den Teller, der vor ihr liegt oder Türhündchen. Da gibt es immer so ein Hündchen, das im Türrahmen steht. Also es ist tatsächlich, genau, das Abstrakte und das Konkrete. Und ich glaube, genau, also so grob zusammengefasst, das kann der Hase, aber das taucht auch bei mir in ganz vielen anderen Dingen auf. Ich schreibe sozusagen anhand des Rühreis oder der plötzlich entdeckten Gleichheit der Füße meiner Großmutter zu meinen Füßen, anhand dieser Dinge auch über, weil ich glaube, das transportiert sich über die Trauer über sie. Beziehungsweise ich schreibe dann schon auch, ich gehe mehr in ihre Trauer rein, auch wortwörtlich oder so, aber es tauchen eben, genau, es tauchen Dinge auf wie ein so empfundenes plötzliches Klaffen oder so, eine Veränderung in der Wahrnehmung eines Vaters, aber auch die gerade vorbeischwebende Feder. Jetzt, wo ich das so ausspreche, denke ich, ist ja mega sentimental. Aber ich glaube auch, also genau, so sich das Sentimentale erlauben. Vielleicht schreibe ich mich da näher ran. Also ich hatte schon immer so ein, spätestens bei Luna Luna wusste ich, dass es irgendwie auch um die Grenze zum Pathos und zum Kitsch geht. Und ich wollte das, also wie so ein 90er-Jahre-Kitsch. Warte mal, das Lied geht so. Ach, wie geht das? And I don't want to ne de 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 de. So ein richtig schnulziger Pop-Rock-Song.
Ja.
Keine Ahnung, es gibt einen Live-Auftritt, wo es so unwahrscheinlich krass anfängt zu regnen und alles ist nass und das Schlagzeug und so. Und dann smashen die da so diese Emotions in Form von diesem ultra-emotionalen, tollen Lied oder so. Genau, das so, also sich da hinzuschreiben oder das auszulösen und dann aber wieder zu kippen in so einen Witz oder so. Mich interessiert diese Grenze total im Schreiben und ich glaube, was ich mir bei der Hasenprosa aber erlaubt habe, ist tatsächlich das, was man, und ich meine das eben nicht abfällig, auch Sentimentalität nennen könnte. Also so eine Art ruhigere Melancholie, die auch mit einem Nachdenken und Nachempfinden und Erinnern kommt oder so.
Es kommen ja auch sehr viele Lieder und Videos und auch Bilder vor. Und manchmal singt der Hase auch so ein Lied rein.
Mhm.
Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Genau, das, da gibt es auch manchmal Pathos. Über die Musik, die kann das natürlich immer so sehr direkt vermitteln.
Ja, die Musik ist schon immer drin.
Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu deinem zweiten mitgebrachten Text.
Ja, Text, haha. Also möglicherweise, wenn es jetzt nicht Hochsommer wäre, hätte ich was anderes mitgebracht. Aber ich finde, also ist auch ein schöner Quatsch. Und es war ein Zufallsfund. Genau, es ist ein Song von, ich glaube, 2001, der mir vor 2 Wochen wieder begegnet ist. Also keine Ahnung, mir ist einfach das Herz aufgegangen, als ich das Lied wieder gehört habe. Das gerappt ist auf den D-Dur-Kanon von Pachelbel und ich habe das Gefühl, man kann mit diesem Kanon bei mir, mit dem kriegt man mich einfach immer. Und ich weiß, also man könnte das als cheesy und total simpel bezeichnen. Man nimmt sich dieses Lied, man weiß irgendwie, das funktioniert bei sehr vielen Leuten. Ist auch unfassbar, es gibt bei YouTube so Playlists davon, wo mehr oder weniger versteckt oder offenkundig hörbar dieser Kanon drin steckt in der Harmonieabfolge. Es sind wahnsinnig viele Lieder. Und bei diesen, genau, die Band heißt Die Firma. Ich habe auch vorhin nochmal nachgeguckt, die waren offenbar schon ziemlich erfolgreich und nicht so diese sogenannten Eintagsfliegen. Wobei ich auch dachte, es wäre mir eigentlich egal. Also ich finde so, ich bin... Irgendwie macht mich das glücklich genug, wenn ich eine Sache von einem Künstler oder einer Künstlerin kenne. Und ich will immer so vermeiden, klar auch aus meiner eigenen Perspektive, so eine Art von Erwartungshaltung oder so wie, und wann kommt das nächste? Oder der hat jetzt aber auch schon lange nichts mehr von sich hören lassen oder so. Also ich denke das auch beim Schreiben. Es ist so, kann sein, dass das die 3 Bücher waren, dann war es das oder so. Aber ich will da nicht so diese Ökonomien dran anlegen. Ich kenne die Firma nur über das Lied Die Eine, glaube ich. Ich habe auch gar nicht weiter gehört.
Ich kannte die gar nicht. Ich kannte auch das Lied nicht mehr.
Ach krass.
Deswegen haben wir vorübergegangen.
Ach was. Wie fandest du es denn?
Ja, es war total überraschend. Nee. Das ist halt ein Liebesbrief.
Ja.
Ja, ich fand es überraschend, aber ich fand es auch genau richtig, weil ich auch den Eindruck hatte, dass du auch sonst die Referenzen nicht unbedingt nach so einem Checkertum auswählst.
Oder nicht nach, also nicht nach so den üblichen hochkulturellen Standards und vor allem nicht nach der sogenannten Intellektualität, weil ich finde, das ist auch dumm, so zu denken. Beziehungsweise ich denke immer, Mann ey, das haben wir eigentlich doch längst, also so wie so in Anführungszeichen auch wir studierten Menschen oder so. Mir kommt es manchmal vor, als hätte die Literaturkritik zum Beispiel einfach die Postmoderne verpennt.
Ja.
Die sind so in ihrem Germanistik-Sessel hängen geblieben.
Ja.
Aber genau, das, also so, ich brauche, glaube ich, auch, weil ich in solchen Gefilden unterwegs bin, ganz viel Trash in meinem Leben. Und ich finde das gar nicht, also ich mag das nicht so einsortieren wie, das ist dumm und das ist klüger und das ist gebildeter und das ist weniger gebildet. Ich habe auch, als ich das Lied wieder gehört habe, eben, ich glaube zum ersten Mal seit wahrscheinlich 2001, 2003 oder so, dachte ich tatsächlich, das müsste man mal der Gegenwartslyrik als Grundseminar einfach so, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich sagen, ihr müsst euch alle das erstmal anhören. Und die machen halt so krass süße, mega schlichte Reime wie, ich habe keine dicken Willen, aber einen starken Willen. Deswegen werden wir irgendwann auf den Antillen chillen.
Ja, ja.
Ja. Und das kann auch was.
Absolut. Was können wir hier noch für eine Stelle? Also die Hook ist so, die eine oder keine, für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Und keiner anderen Frau traue ich über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen lege. Die eine oder keine. Und dann die Strophen sind so ein bisschen komplizierter gebaut, aber ich finde es auch total toll, dass die Hook, die kommt auch, glaube ich, dreimal. Mhm. Die wird einfach so durchgezogen.
Straight, ja. Mhm. Es ist, also in dem Fall ist es schon auch so ein richtiger Billo Pachelbe-Kanon, ich glaube mit Keyboard oder so.
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen. Und diese Art von, also so Samplen, was einem gerade unter die Nase kommt oder so, das ist schon auch was, was ich in Texten anwende. Und zwar, ich wollte gerade sagen, ohne Rücksicht auf hoch oder tief, E oder U. Aber es hat halt schon auch eine große Rücksicht darauf, dass sich das vermischt und hoffentlich im Lesen irgendwie auflöst und aufhebt. Weil das will man ja eigentlich. Also irgendwie die Wahrnehmung anderer Menschen beeindrucken oder so. Wenn das dazu führt, dass so dumme Hierarchien aufgelöst werden, ist halt umso besser.
Sehe ich genauso. Also in dem ganzen Diskurs auch über Popkultur oder so, wurde ja auch jahrzehntelang dann eigentlich immer nur unter Pop so eine gewisse avantgardistische Form von Pop, ne? Also guter Pop gegenüber schlechtem, so gegenübergestellt. Und meistens wurde das dann argumentiert mit halt so einer, ja, entweder so einer bestimmten, dass die Texte voll sind mit Referenzen zu anderen Texten.
Mhm. Ne? So. Guck, das kenne ich vor allem aus der Lyrik.
Ja.
Ja.
Oder dass es halt irgendwie noch so eine weitere Ebene gibt. Aber tatsächlich wurde halt selten angeschaut, was die Leute halt wirklich lieben, ja, und was einen halt so direkt anspricht. Mhm. Oder was einen direkt affiziert oder traurig macht oder so. Weil man dieses Besteck halt doch nicht ablegen konnte.
Mhm.
Und deswegen gibt es ja auch so Worte immer noch wie Guilty Pleasure oder so.
Mhm.
Was soll das sein? Also.
Ja.
Ich wollte eigentlich noch mit dir darüber sprechen und deswegen wollte ich dich auch nach der Gegenwärtigkeit fragen. Ich hatte schon den Eindruck, dass es dir auch so um so eine, um so ein Transportieren von unmittelbar geht oder auch so Momente und kleine Augenblicke. Und eben auch, natürlich hat das auch was mit dem Erinnern zu tun, ja. Was soll das überhaupt sein? Also was erinnert man überhaupt noch, ja? Mhm. Sind das so kleine Fetzen? Und jeder hat ja andere Fetzen. Also gerade wenn man das in einer Familienkonstellation, du hast ja auch schon erzählt, dass du auch mit deinem Bruder drüber gesprochen hast. Also er wird ja auch ganz andere Erinnerungen haben und einen ganz anderen Blick darauf. Und ich fand es aber total toll, dass es eigentlich nur so kleine Augenblicke waren. Ja, die so angetickt durch verschiedene Dinge, also sei es Bilder, Songs, Gegenstände oder so.
Einfälle. Oder ich sehe ein Kind auf der Straße und denke an meinen 3-jährigen Neffen. Beziehungsweise, wenn es ein Text ist, der geht in unterschiedlichem Ausmaß in die Zeit zurück. Und teilweise in die private, familiäre, aber eben auch in Zeitalter. Und das Ding ist, ich brauchte nicht nur als Gegenpol die Gegenwart, sondern ich glaube, dass der Text unbedingt aus der Gegenwart heraus entstanden ist. Also ich brauchte eigentlich eher die Erinnerung gegen die Gegenwart. Und tatsächlich schon auch bewusst in Form von diesem völlig obvious, Breitseite, märchenhaften, sprechenden Hasen. Das ist so wie der allerdickste Marker, den man setzen kann, wie für, naja, die sogenannte Realitätsflucht, die leider häufig einfach nur negativ besetzt ist, aber die auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein Geschenk von Literatur sein kann oder so. Und das heißt nicht, dass man die ausblendet, diese sogenannte Gegenwart. Aber ich glaube eben, also was ich meine mit, das ist aus der Gegenwart entstanden, ist eine Überbeschleunigung, ein Druck, ein Wackeln sämtlicher Infrastrukturen. Ich bin noch nicht so wahnsinnig alt, aber es gab mehrfach Erschütterungen in bestimmten, ich sag mal, Glaubenssystemen oder so, Dingen, die man nicht erwartet hätte oder so. Ich habe das Gefühl, es besteht einfach sehr stark aus Überforderung, die sogenannte Gegenwart. Und ich glaube, mit einer sehr abstrakten Beschreibung von so einer Art Überdruck beginnt das Buch. Und ich glaube, es steht auch relativ deutlich drin, dass genau deswegen und daraus dieser Hase entsteht und herkommt und sich ausgedacht wird und so. Dann nahm ich mir einen Hasen. So dachte ich mir diesen Hasen und ging mit ihm auf wilde Fahrt. Das steht so nicht drin, aber ich finde, das transportiert sich eigentlich in jeder Pore. Und dann gibt es eben Momente, in denen der Text ausdrücklich ins Jetzt kippt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich über Joe Biden schreibe. Oder eben über das Sprechen über den Ukraine-Krieg. Aber es gibt einfach Gegenwärtigkeiten und Dinge, die so aufdringlich und zudringlich sind, ich konnte die nicht weglassen. Also so, dann hätte, ja, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich kann keinen Text schreiben, ohne das nicht irgendwie aufblitzen zu lassen und mich damit ins Benehmen zu setzen. Und dann irgendwie so diesen Klassiker zu hören von, ja, die Weltflucht, der Eskapismus, ein Märchen. Auch kein Wunder, dass sie sich Mayröcker nimmt, die schreibt ja auch nie über die Welt. Das ist alles so schwachsinnig oder einfach schade. Also ich habe auch das Gefühl, wenn die wirklich so lesen, wie sie sprechen, dann entgeht ihnen fast alles.
Oh, das ist aber ein perfekter Schlusssatz.
Wirklich.
Dabei belassen wir es.
Okay, ja? Cool. Ja.
Und tausend Dank.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature, Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.